Wir sitzen hier eigentlich auch als Geschichtenerzähler.
What's the story?
Each shot creating an energy that leads to a second shot.
An image can be a word, it can be a sentence, it can be possibly a paragraph.
Und damit herzlich willkommen zu What's the Story, dem Fotografie-Podcast, bei dem es um die Geschichten hinter den Bildern geht. Und ich dachte, ich hätte es verlernt, denn wir waren ein paar Tage nicht da. Jetzt sind wir wieder da mit Episode 106 und mit zwei freshen Gästen, zwei freshen Kollegen, zwei freshen... Ich komme dann... vielleicht lasse ich das mit dem fresh sein.
Das ist ja auch schon ein paar Jahre her, dass einer zu mir fresh gesagt hat.
Mit zwei, ich gucke jetzt, zwei Fischers Fritze, Fisch, frische Fische. Ich hätte ein paar Sprachübungen machen sollen. Zwei freshen Freunden, die hier mir gegenüber sitzen, remote. Hallo Alex, hallo Tim, schön, dass ihr da seid.
Hallo David.
Hallo ihr beiden, schön mal wieder dabei zu sein.
Wir haben ein paar Tage keine Episode aufgezeichnet, das heißt, es ist vielleicht ein bisschen was passiert links und rechts. Ich begrüße erstmal alle, die da draußen an den Empfangsgeräten sitzen und zuhören. Schön, dass ihr da seid. Ich hoffe, ihr habt eine schöne Zeit gehabt, vielleicht euch mal mit alten Episoden ein bisschen die Zeit überbrückt und ja, uns vielleicht auch ein ganz kleines bisschen vermisst. Jetzt sind wir wieder da. Wir zeichnen heute Episode 106 auf. Und dann wird es 14 Tage wieder keine Folge geben, weil ich im Urlaub bin, aber das macht ja nichts. Also der Profi-Tipp ist, hört euch doch mal eine alte Folge an oder vielleicht eine Folge, die ihr noch nicht gehört habt, denn es gibt so ein paar schöne Folgen, die wir da in petto haben. Das war das Housekeeping. Schön, dass ihr da seid alle. Wir haben euch lange nicht mehr gesehen, wir haben uns lange nicht mehr gesehen, aber ich glaube, wir haben uns in dieser Konstellation auch zuletzt mal gesehen, kann das sein?
Welche Folge war das? Es war gar nicht so lange her.
Nee, haben wir da über den Ghana-Trip gesprochen, Tim? Kann das sein?
Oh, ich habe leider ein ganz furchtbares Gedächtnis. Es kann sein, aber dann ist es tatsächlich auch November dann, ne? Dann ist ja schon ein bisschen her, oder?
Ich glaube, der Trip hatte sich angekündigt. Das heißt, es gab so ein Foreshadowing.
Oh, dann ist es ja noch länger.
So ein Foreshadowing gab es. Also deshalb, daran erinnere ich mich noch, dass wir darüber geredet haben, dass du das vorhast und welche Kamera du mitnimmst. Ich glaube, da haben wir darüber gesprochen.
Ist das wirklich schon so lange her? Verrückt.
Ich weiß gar nicht, ob wir darüber gesprochen haben. Ich kann's dir nicht sagen.
Okay, auch wir werden unsere alten Episoden nochmal hören müssen. Da kommen wir nicht drum herum. Wie geht's euch denn? Wir haben ja im Vorgespräch schon so ein kleines bisschen mal so ein Update uns reingeholt, aber wie geht's euch denn jetzt, wenn ihr die Kamera anhabt und über What's the Story nachdenkt und über Fotografie sprechen mögt gleich?
Ja, da geht's mir natürlich sofort viel, viel besser, weil ich habe jetzt nicht so viel fotografiert die ersten Monate im neuen Jahr, weil ich beruflich ziemlich eingespannt war. Wir mussten den Braunbärenbericht fertig kriegen und dann kam noch ein Umzug dazu. Wir haben die Stadtseite gewechselt hier in Trondheim und das kam sehr spontan. Aber wie sich das jeder vorstellen kann oder jeder, der schon mal einen Umzug oder ein oder zwei mitgemacht hat, kann sich vorstellen, dass das nicht innerhalb von ein paar Tagen über die Bühne ist. Ja, und das kam noch dazwischen und beruflich und wettertechnisch ging es auch relativ auf und ab hier, obwohl es ein paar ganz gute Gelegenheiten gab. Aber da fehlte mir dann doch die Muße rauszugehen, um auch zu fotografieren. Ich war da nicht so richtig im Mindset. War dann zwischendurch einmal in Oslo, aber da reden wir nachher nochmal drüber, wenn wir um meine Bilder reden. Aber ansonsten eigentlich ganz gut. So langsam wird's wieder. Der Frühling steht vor der Tür. Und es tut gut, euch zu sehen.
Sehr schön. Darf ich mal fragen, Alex, wir haben darüber tatsächlich nicht off the record gesprochen, aber wie kam es zu dem Umzug zustande? Warum habt ihr die Straßenseite, die Stadtseite gewechselt?
Ja, wir haben ja ursprünglich ein bisschen außerhalb von Trondheim jetzt gewohnt, mehrere Jahre. Und ja, wir waren jetzt auch ein bisschen müde des Pendelns wegen, weil es doch nicht aufwendig, aber es ist doch ein längerer Weg von außerhalb Trondheims in die Stadt hinein, wo wir beide, Julia und ich, beruflich arbeiten. Und die Kinder wechseln jetzt auch die Schule. Das heißt, sie kommen in die nächsthöheren. Das heißt, die müssen so oder so die Schule wechseln. Und da bot sich das dann so an. Und dann haben wir einfach mal angefangen, nach Wohnmöglichkeiten zu gucken und haben dann auch relativ schnell was dann gefunden. Und dann ging es relativ schnell. Und haben gedacht, das ist der Stadtteil, in dem wir eigentlich schon früher mal hinziehen. Ist näher an der Stadt, besser angebunden an öffentlichen Nahverkehr und näher am Meer. Passt alles ziemlich gut zusammen jetzt.
Ja, mit näher am Meer hast du mich gekriegt. Schöne Zeile.
Das ist eh alles nicht so weit weg hier, aber es sind schon ein paar Kilometer näher dran jetzt, ja.
Und der Braunbär-Bericht, was sagt der Braunbär denn, der Gemeine?
Ach so, ja, wir machen ja, jedes Jahr müssen wir der Umweltbehörde berichten, wie viele Braunbären es in Norwegen gibt. Und wir machen das ja mit der Einsammlung von DNA und Kotproben. Und wir haben letztes Jahr 191 Bären in Norwegen festgestellt. Das ist nicht so eine riesige Nummer, aber naja, es ist auf jeden Fall trotzdem die höchste Nummer, die wir jemals hatten in den letzten Jahren.
Das ist doch gut. Ich habe mich gefragt, ich habe tatsächlich häufiger mal an dich gedacht und an deine Arbeit gedacht, jetzt wo Trump gerade freidreht und die Welt zu einem viel schlechteren Ort macht und zum Beispiel die Forschungsgelder skippt und solche Sachen. Und da habe ich auch an dich gedacht, wie das so, ob das auch wohl Auswirkungen auf dich hat, also auf deine KollegInnen in den USA, ja auf jeden Fall, aber hat so etwas auch Auswirkungen auf dich?
Also jetzt nicht unmittelbar natürlich. Also ich glaube, in Europa sind die Leute hauptsächlich davon betroffen, wenn sie in Projekten mitmischen oder Teil einer des Projektes sind, die von den USA finanziert werden. Ich glaube, das ist ein gravierendes Problem. Ansonsten natürlich, wenn du natürlich assoziiert bist mit Institutionen in USA, kann es schwierig werden. Oder wenn du halt, wie es auch jetzt auch vorgekommen ist, als Europäer oder Nicht-Amerikaner in die USA reist, du Konferenzen oder Meetings, dass die dann einfach kurzfristig abgesagt werden. Und zumindest das, was ich mitgekriegt habe, ich muss immer ein bisschen vorsichtig sein, weil man es immer aus dritter Hand mitkriegt, dass dann Leute halt auch gefilzt werden an der Immigration in der USA und dass es dann da zu Problemen kommt. Insgesamt ist es natürlich wahnsinnig traurig und schockierend zu sehen, was da abgeht, wie schnell das umkippen kann, was für fatale Folgen das jetzt schon haben wird über die nächsten 10, 20 Jahre. Das können wir gar nicht absehen, wenn es da Pandemieprävention, medizinische Forschung und noch nicht mal angefangen von der Umweltforschung, die ganzen Nationalparks und so weiter, die jetzt praktisch in Gefahr laufen, das Personal nicht mehr zu haben, das sie maintained, die sich drum kümmern. Und ja, es ist traurig zu sehen.
Ich musste da auch immer wieder an unsere Folge denken. Ich weiß gar nicht genau, es gibt mal ein bisschen zurück mit Johannes und Phil, die wir aufgenommen haben, wo wir drüber gesprochen haben, wie so meine Gefühle sind, in die USA zu reisen. So, Johannes und Phil haben das dann so, ja, aber das sind ja nicht alle Amerikaner und da kann man schon noch hinreisen. Das kann auch jeder so machen, wie er möchte. Aber für mich hat sich's in den vergangenen Wochen und Monaten einfach exorbitant verstärkt, dass das überhaupt gar keine Option ist, überhaupt mal wieder in die USA zu fliegen für irgendwas. Also ich bin so schockiert. Aber wir müssen das auch nicht zu einem politischen Podcast machen. Ich höre sehr gerne den Haken dran Podcast. Ich weiß nicht, ob ihr den kennt, mit Gavin.
Nein.
Da geht's um Social Media und große, große Empfehlung hier an der Stelle. Es ist ein ganz cooler Podcast, der einfach immer drüber spricht, so wie ist die Entwicklung bei Meta, was macht X und Twitter, was ist passiert bei TikTok und dies und das. Und dieser Podcast ist eigentlich in Anführungsstrichen ein Social Media Podcast, aber natürlich dadurch, dass Social Media aktuell viel mehr Politik ist als irgendwas anderes, ist es gerade ein reiner zum Großteil ein sehr großer Politik-Podcast. Ich höre ihn trotzdem sehr, sehr gerne.
Naja, wir leben ja auch nicht im Vakuum, ne? Ich meine, wir reden jetzt, auch wenn wir über Fotografie reden und über Künste, worauf es im Endeffekt hinauslaufen wird, ich meine, dafür wird diese Regierung ja auch nicht Halt machen. Das heißt, und diese ganzen Plattformen, die wir gerade benutzen und deren CEOs sind ja auch nicht unproblematische Figuren. Von daher gibt es ja viele Leute, die jetzt momentan vielen diesen Plattformen den Rücken kehren oder kehren wollen, was nicht so einfach ist. Von daher, ich glaube, wir sind auf verschiedenen Ebenen darauf betroffen. Nicht jetzt unbedingt ich, wie von wissenschaftlicher Seite, aber auch in unserem Alltag eben, durch Nutzen dieser Tools.
Absolut. Wir führen auch die Diskussion, können wir noch bei X bleiben oder nicht? Die Antwort ist nein. Und die Entscheidung haben wir auch nicht schweren Herzens getroffen, to be honest. So. Von daher, ja, das wird uns alle noch runterziehen. Ich möchte nicht, dass es uns noch mehr runterzieht jetzt hier. Trotzdem möchte ich einmal wissen, Tim, hast du Gefühle dazu? Wie ist deine Wahrnehmung, was das angeht?
Ja, es ist, ich weiß jetzt nicht, ob spannend das richtige Wort ist, aber ich finde es interessant, wie wir auch als Gesellschaft damit umgehen. Und jetzt ist ja auch so ein Punkt, wo wir vielleicht auch unsere Ideale hinterfragen müssen und vielleicht auch auf manche Sachen verzichten. Und da bin ich gespannt, ob wir es dann wirklich machen und ob wir wirklich so integer sind, wie viele von uns vorgeben zu sein, wenn es darum geht, selbst Verzicht zu zeigen. Sei es zum Beispiel mal von gewissen Plattformen wegzutreten oder nicht in die USA zu reisen oder sowas. Das finde ich spannend, so wie ich dann auch selber auf manche Sachen reagiere, ob ich jetzt irgendwie anders mein Konsumverhalten anpasse. Ich würde tatsächlich, also ich mag Amerika als Land sehr, sehr gerne. Wäre es eine Fernsehserie, würde ich es mir wahrscheinlich auch angucken, weil das ja einfach, glaube ich, tendenziell, also man merkt ja bei diesen Menschen, dass das Hauptaugenmerk auf Unterhaltung und auf Schlagzeile getrimmt ist. Aber so, wenn man sich das bewusst macht, was da so alles hinter klingt. Ich habe gerade noch einen Bericht über Lesotho gelesen, die über die Zölle klagen, für die halt sich alles ändert. Und ist ja wie so ein Butterfly-Effekt. Alles bricht in sich zusammen und alle müssen das irgendwie auslöffeln. Und ja, es ist tatsächlich spannende Zeit. Und ich finde es dann immer wieder interessant, wie gut es uns doch eigentlich ging. So, wenn man mal überlegt, so mein Opa, der hat zwei Kriege mitgemacht und wo regelmäßig ganz viele Menschen gestorben sind und sowas haben wir zum Beispiel alle nicht gelebt. Uns schien ja die Sonne aus dem Arsch und jetzt so seit der Pandemie. Und ich frage mich auch, was ist so der Auslöser von dem Ganzen gewesen? Aber ich, wie gesagt, tatsächlich versuche ich manchmal so aus meiner eigenen Situation rauszutreten und das mal so ein bisschen zu beobachten und einfach mal wahrzunehmen, was so alles passiert und wie die gesellschaftlichen Strömungen so sind, wer da mit einstimmt und wer nicht. Und ja, es ist spannend, aber natürlich auch ganz grausam und beängstigend. Aber da versuche ich oft aus Resilienzgründen eine Mauer hochzuziehen und das eher so zu beobachten als jemand, der an gesellschaftlichen Strömen und an Medien interessiert ist.
Total richtig. Ich glaube, wir versuchen das mal hier so ein kleines bisschen abzubinden, weil wir ja doch hier an der Stelle jetzt ein bisschen Unterhaltung machen wollen und vor allem über Kunst und Fotografie sprechen wollen, auch wenn du, Alex, vollkommen recht hast, dass man das auch auf lange Sicht wahrscheinlich nicht großartig mehr voneinander trennen kann an der Stelle. Aber lasst uns drüber sprechen, was bei euch so aktuell am Start ist, wenn ihr an Kunst, an Fotografie denkt. Habt ihr irgendwelche Sachen, die ihr berichten könnt?
Ja, ich kann ja kurz mal anfangen. Ich hatte das eigentlich schon vor dem Umzug angefangen, dass ich meine Webseite überarbeiten möchte. War einfach nicht mehr zufrieden, auch im Zuge jetzt Instagram und Geschichten habe ich weiterhin nach Plattformen gesucht, auf denen ich meine Fotos so ein bisschen besser oder anders featuren könnte, ein bisschen selektiver auch. Und da bin ich, habe ich so ein bisschen überlegt, wie das eigentlich vor ein paar Jahren noch war, als ich damit angefangen habe. Und da habe ich nämlich einen Blog gehabt. Da habe ich immer regelmäßig, jetzt nicht jede Woche, aber immer wenn ein Anlass war, einen Blogpost geschrieben, so wie man das jetzt auch bei, wo ich was bei Instagram mache, dass ich jetzt wie jetzt das von dem Konzert hochlade und ein paar Worte dazu erzähle, was ich mir vielleicht dabei gedacht habe oder wie es einfach war. Und das war damals eigentlich ziemlich gut. Das hat mir ziemlich gut Momentum gegeben und auch so Eigeninspiration vielleicht. Ich weiß gar nicht, ob es das Wort überhaupt gibt. Und in dem Zuge überlege ich gerade, also die Website sowieso zu überarbeiten und dass es dann auf jeden Fall ein Blog-Segment wieder geben wird. Weil irgendwie Instagram bin ich insgesamt so ein bisschen unzufrieden mit. Es ist gut, es ist nett, aber ich finde, da fehlt was. Wir hatten ja mal, glaube ich, Behance, hattest du mal erwähnt. Das geht ja auch in die ähnliche Richtung, aber ich möchte eigentlich ganz gerne so ein bisschen weg davon und so mein eigenes Ding machen.
Ja, finde ich voll gut, den Gedanken. Wir reden immer darüber, gerade in so Social-Media-Kreisen, own your content, also behalte deinen, besitze deinen Content, also deine Sachen. Und das, was wir ja gerade machen, ist fleißig Instagram bespielen, fleißig unsere Fotos irgendwo hochladen, aber wir sind gar nicht Herr oder Frau unseres eigenen Contents. Also weder, dass wir Gewähr haben, wie vielen Leuten er ausgespielt wird, wem er ausgespielt wird und was am Ende auch mit den Bildern passiert. Wir geben es komplett aus der Hand. Und das ist natürlich eine schöne Sache, wenn du sagst, ich möchte einfach einen Blogpost haben und bist zufrieden, dass dein Foto vielleicht oder deine Fotos, deine Serien eingebettet sind in noch eine Geschichte, in noch Kontext, in noch das, was du dabei gefühlt hast. Ich habe das bei Behance so ein bisschen mal auch probiert, dass man dann so, keine Ahnung, Verortung reinmacht, irgendwie Breiten- und Längengrad und noch erzählt, dass ich noch geschrieben habe, was mir die Fotos bedeuten und so. Und da hast du ja die Möglichkeit, das auch anders aufzubauen. Aber du gibst es natürlich dann nicht Meta oder Instagram, sondern dann liegt's halt bei Behance, gehört zu Adobe, ist genau dasselbe Thema. So, die stehen jetzt auch noch nicht so auf der, ich will nicht sagen schwarzen Liste, aber du gibst deinen Content ab, auch dort. So.
Ja, darum ging es mir auch in erster Linie nicht unbedingt jetzt, dass ich das denen gebe, sondern ich habe einfach darüber nachgedacht, wie so mein Workflow ist und wie ich mich so darstelle und dann habe ich halt gedacht, wie es früher war, vor ein paar Jahren, habe ich überlegt, blockt man überhaupt noch, ist das nicht irgendwie auch ein bisschen aus der Zeit gefallen, aber dann habe ich gemerkt, dass es doch hin und wieder einige Leute gibt, die das wieder aufgenommen haben und das hat mich dann inspiriert, dann dachte ich, ja, why not, dann mache ich es einfach auch wieder. Wird vielleicht nicht denselben Anklang finden wie damals. Leute haben sich auch verändert, das Konsumverhalten hat sich verändert. Aber ich denke mal, wenn schon ein paar Leute sich dem folgen oder das auch wieder machen, da gibt es bestimmt noch ein paar mehr Leute, die das vielleicht interessiert.
Aber ich denke mal, das ist ja eine bewusstere Form des Konsums. Und wenn man jetzt zum Beispiel das Format Podcast so rate zieht, die werden ja auch oft länger und länger, weil man dann halt auch viel mehr erzählen kann. Und wir haben uns in dieser kurzweiligen Zeit ja auch daran gewöhnt und finden es gut, dass die Leute auch mal zu Gehör kommen. Und wir haben vor 2 Jahren ja ein Interviewformat gestartet und auch ein Blogformat für diese Interviews gewählt. Und ich war tatsächlich erschrocken, wie viele Leute sich das, also positiv überrascht, wie viele Leute sich das dann doch durchgelesen haben. Und die lesen sich dann auch richtig durch. Und eigentlich finde ich in meiner naiven Wunschwelt, finde ich das eigentlich die viel schönere Herangehensweise.
Total. Grüße gehen raus an Ben Hammer, der auch schon mal bei uns zu Gast war. Und der hat über Blogs auch seine Karriere gestartet und sein Business gestartet. Das ist das, womit er angefangen hat. Und ja, ich beobachte nicht als einziger den Trend, dass zum Beispiel auch Newsletter bei Substack zum Beispiel wieder, auch da gibt es ein bisschen außer Hand, klar, aber das ist auch wieder eingebetteter Content, Geschichten erzählen, sehr persönlich, hier und da mal mit Tipps oder mit Empfehlungen oder sowas und das finde ich total spannend. Das machen ja auch Philipp Reinhardt zum Beispiel und Hütte macht das auch, diesen Newsletter-Format, einfach um den Leuten auch noch ein bisschen mehr an die Hand zu geben, als vielleicht eine Caption in Instagram.
Ja, richtig. Das ist einfach ja viel persönlicher, du sagtest es schon.
Ich habe aber noch einen Tipp für dich, auch wenn das so ein bisschen konträr geht zu dem, was du jetzt vorhast mit deinem Blog. Ich bin auf eine App gestoßen durch Zufall. Ich weiß gar nicht mehr, wie der Link war, aber durch Zufall. Die heißt tatsächlich einfach Fotos. Und die ist wie Instagram früher. Du lädst ein Foto hoch. Und du kannst damit nicht viel machen, außer es zu vertaggen, was es ist. Also ob es jetzt irgendwie Portrait ist oder Landscape oder Commercial oder sowas oder Sports. Und dann kannst du da eine Caption schreiben und dann wird dieses Foto deinen Followern ausgespielt. Noch komplett ohne Algorithmus, noch komplett ohne Shishi. Sehr reduziert auf das. Die sind gerade gestartet, haben jetzt, ich weiß gar nicht, 50.000 Mitglieder. Vielleicht sind es jetzt, stand jetzt 100.000 Mitglieder. Aber noch super, super klein und geben auch so eine klare Roadmap über das, was sie noch vorhaben. Und das gefällt mir ehrlich gesagt recht gut. Also es ist wirklich sehr reduziert auf das Foto, was du postest. Und das, ja, finde ich irgendwie schön.
Ja, ich hab mir die App auch gezogen, aber ich muss gestehen, ich hatte noch nicht die Zeit, mich richtig damit zu beschäftigen. Ja, will ich mir mal angucken.
Ja, mal gucken, wo es hingeht.
Seid ihr da drauf?
Nee, ich nicht.
Ich bin da. Ich bin der Ruhrpoet überall. Immer wenn es eine neue App gibt, muss ich auf jeden Fall schon mal meinen Namen sichern. So viel ist sicher.
Absolut, ja.
Und ich spiele da auch gerade nur so ein bisschen rum und habe auch überhaupt, es gibt auch unseren What's the Story Account dort natürlich auch schon, aber ich habe auch keine große große Recherche jetzt gemacht und mich total intensiv damit reingehauen, aber ich beobachte es und habe Freude daran und da sind viele tolle Fotos, sind auch viele, wie Instagram früher war, hatte ich gerade schon gesagt, so Snapshots, so einfach so, keine Ahnung, Handyfoto hochgeladen. Auch das hat Charme, es muss ja nicht immer einen künstlerischen Anspruch haben, aber es sind auch viele tolle Fotografen und Fotografinnen dort und ich bin gespannt, wo sich die Reise hin entwickelt und ich bin auch gespannt, was deren Businessmodell ist. So, das zählt natürlich auch mit rein. Was erwartet uns dann? Die werden die App ja nicht zur Verfügung stellen, ohne dass es dahinter ein Businessplan steht. Also so naiv sind wir ja alle nicht.
Nee, natürlich nicht. Gut.
Jut, Tim, was ist bei dir los?
Ich habe heute meine Kamera in die Hand genommen und festgestellt, dass ich keinen Bock habe. Das kann ich so sagen, weil irgendwie ist das alles ist gerade so schön und der Frühling zeigt sich von seiner besten Seite und dann gehe ich raus und merke einfach so, ich sehe nichts und habe keinen Bock. Und habe ich überlegt, soll ich es jetzt irgendwie übers Knie brechen? Und dann dachte ich, ach nee, dann habe ich die Kamera wieder weggelogen und ist der Kopf angegangen und ich habe mir 1000 Sachen überlegt. Also ich versuche gerade, ich bereite gerade viel abseits der Fotografie vor für Sachen, die ich für mich persönlich gerade wichtiger empfinde als Fotos machen in diesen verrückten Zeiten. So, ich finde, jeder, der die Möglichkeit hat und das Privileg hat, die Ressourcen dafür zu haben, sollte sich gerade stark machen und politisch engagieren und mithelfen, dass die Welt der Ort bleibt, den wir uns wünschen. Und da möchte ich gerade mehr meinen Fokus drauf legen, als jetzt die ewigen Fotografiekämpfe mit mir selbst zu kämpfen, die ich eh immer verlieren werde. Davon ab habe ich mich tatsächlich aber auch viel mit KI beschäftigt. Es war ja eine verrückte KI-Woche. Und finde es tatsächlich ganz, ganz furchtbar und schlimm. Also zum einen, weil wie schnell Sachen mir auf den Sack gehen, weil alle hinterherrennen müssen wie so Lemminge und alle das Gleiche machen, finde ich unfassbar ja erschreckend, dass alle immer auf so einen Trend drauf springen müssen. Aber das ist, glaube ich, hat jetzt nichts mit KI zu tun. Wie gut es halt einfach ist. Ich wollte für meine Freundin so einen Witz machen, habe da 3 Sätze eingegeben und es ist halt einfach genau das, wo ich wochenlang früher dran gesessen habe und es bis auf die Anzahl der Finger fast perfekt gewesen. Und wir sind halt immer noch am Anfang von dem Prozess und bald werden wir nicht mehr lernen müssen, wie man irgendwie eine Kamera einstellt und was man da macht, sondern wie man da die Prompts schreibt und und ich habe noch so ein bisschen die Hoffnung, dass die Art und Weise, wie ich meinen fotografischen Job mache und verstehe, dass der da jetzt noch nicht so ganz so angreifbar ist. Aber ja, das ist schon eine spannende Entwicklung, wie alles gerade eine spannende Entwicklung ist. Aber ich verlasse mich darauf, dass wir ja auch sehr, sehr anpassungsfähig sind als Gesellschaft und da irgendwie einen guten Umgang mitfinden. So, das ist das. Und ansonsten hatte ich letzte Woche, ja, nennen wir es Ausstellung. Das war so eine Begleitausstellung zu so einem Film. Das war ganz spannend. Und werde nächsten Monat anfangen, Fotos von mir zu verkaufen mit einem, ich weiß nicht, ob ich da Galerie sagen kann, ist das Galerie, ja, mit einem Partner aus Bochum zusammen. Das ist auch gerade ganz, ganz aufregend, so sich selbst irgendwie einen Preis zu geben und ja, Preiskalkulation und wie machst du das? Und das ist überhaupt nicht meins, das finde ich ganz schlimm. Und dann selber auch mal zu gucken, ja, ich finde es auch tatsächlich für mich persönlich schwierig, so wenn man die Bilder verkauft, dann sieht man ja, wie kommt's an und wie nicht. Und das ist ja dann auch so eine Bewertung, wo ich auch viel drüber nachdenke. Also es ist gerade viel, ich bin ja eh so ein Nachdenkmensch und da habe ich gerade viel, wo ich drüber nachdenken kann.
Ich habe zwei Nachfragen zu beiden Themen. Vielleicht kommen wir da einmal auch so ein bisschen in Gespräch. Ich fühle das sehr, was du zum Bereich KI gesagt hast. Ich glaube, dass viele, die, wo du jetzt sagst, die rennen da hinterher, die testen die Sachen aus. Also ich habe zum Beispiel auch jetzt jeden Abend mit ChatGPT hier irgendwie verbracht, um zu gucken, ich muss auf dem Level bleiben sozusagen. Ich muss gucken, wie funktioniert das, wie wird was, wenn ich was mache, um einfach, ich brauche das aus beruflichen Gründen, das Knowledge. Und stimme dir aber auch komplett zu, dass es gerade am Anfang ist und jetzt schon ziemlich powerful. Und ich hatte da vergangene Woche mal mit einem anderen Fotografen drüber gesprochen, dass wir der Meinung sind, also ich glaube, dass so Fotos, wie du sie machst als Künstler, nicht in Gefahr sind. Und ich glaube, dass auch so Porträtfotografie und sowas, das kann ja nicht komplett ersetzt werden. Das kann ich mir nicht vorstellen. Was ich aber schon glaube, ist, dass so Stockfotografie und sowas nicht mehr so sein wird wie früher.
Ja, aber ich glaube, das ist eh schon obsolet gewesen. Was jetzt halt kommt, ist, dass du aufpassen musst, wie sehr ist so deine eigene Handschrift geprägt, weil man die dann ja auch gut durch KI jetzt adaptieren kann, wie man halt bei dem im Illustrationsbereich sehen kann. Wenn ich jetzt, ja, das sieht man ja jetzt hier, dieser Anime-Style, und also wenn du zu sehr einen eigenen Stil hast, der kann halt jetzt schnell adaptiert werden, wovon ich dokumentiere, und das wüsste ich jetzt nicht, wie das eine künstliche Intelligenz, ne, oder ich weiß gar nicht, ob man, ja, ist doch egal, dass das so auf diesem Wege irgendwie in Bälde funktionieren kann. Aber Porträtfotos, also ganz ehrlich, wenn du jetzt so ein gutes Bild hast und also eine Person hast, die und dann sagst, mach mich mal so und so und so und so, in dem und dem Licht, da denke ich, dass es zeitnah auch mit einem sehr, sehr guten Ergebnis so spannend wird's natürlich. Die Sachen sind alle, glaube ich, noch nicht so richtig druckfähig mit 300 dpi und hochskalierbar, aber da gibt's ja auch Tools mittlerweile, womit du das gut machen kannst. Und wie gesagt, ich sehe das so, wir sind da jetzt am Anfang und da fließen gerade so viele Ressourcen, monetäre und sonst was rein. Uiuiui, das ist echt, möchte ich gar nicht drüber nachdenken.
Ja, verstehe ich total. Und also spannend ist richtig. Und natürlich, ich meine, wir sehen zum Beispiel jetzt gerade, dass SynchronsprecherInnen darauf aufmerksam machen, dass auch ihre Jobs gefährdet sind, dass also komplette Filme durch KI durchsynchronisiert sind in alle Sprachen, die es gibt auf der Welt, und die schauspielerische Leistung, die dahinter steckt, gar nicht mehr wertgeschätzt wird, diese Kunst auch. Du sagst es komplett richtig. Also das ist ja das, woran alle gerade arbeiten und was so der absolute Markt gerade ist. Und da werden wir wahrscheinlich eher schneller als später die nächsten Ergebnisse sehen.
Ja, und da blutet auch mein romantisches Herz. Also ich kriege ja auch mit, dass da bestimmt viele da ihr Geld mit verdienen, dass sie sagen, so, mach mir mal hier so ein Ausmalbuch und mach mal den Text, und dann setzt das auch sofort in Amazon rein und dann kann ich nur das Geld einstecken. Also für mich ist das so ein Vehikel der eigenen Verdummung am Ende. Aber ja, ist alles irgendwie, wie gesagt, so als Idealist und großer Romantiker finde ich das alles ganz, aber es ist halt irgendwie müssen wir uns damit arrangieren.
Ja, werden wir nicht drumherum kommen.
Ja, ich hoffe einfach, dass in Zukunft sich dann die Spreu ein bisschen vom Weizen mal trennt. Weil Qualität, denke ich, wird sich am Ende immer durchsetzen, egal von welcher Seite sie jetzt kommt. Und dass wir einfach noch in so einer Findungsphase sind, wie du schon sagtest, Tim. Das heißt also.
Ja, aber so, dann muss man halt, also jetzt muss man gucken, dass dieses Gespräch nicht ausufert, aber ich komme ja so aus der Musik und ich sehe, wie die Musik sich entwickelt hat. Das finde ich ganz schlimm, dass du jetzt heutzutage mehr Unterhalter sein musst als Musiker, damit du irgendwie stattfindest, dass die Art und Weise wie Musik, dass die ersten paar Sekunden relevant sind, damit du bei Spotify nicht weiter, dass Filme jetzt so konzipiert, dass es da bloß eine Tanzszene für TikTok gibt und alles, das ist ja das, alles irgendwie wird so zurecht manipuliert, dass du irgendwie in Social Media irgendwie stattfindest und deine Reichweite, und natürlich gibt es dann und wann, so wenn wir jetzt im Musikbereich, gibt es irgendwie so einen Björk oder Radiohead, die dann machen können, was sie wollen, die halt ihr, aber da musst du schon richtig, richtig state of the art und gut sein. Aber ich glaube, so das Grundrauschen, die Qualität davon wird, glaube ich, immer schlechter.
Ja.
Weil es einfach über Quantität, und als so früher gab es im Musikbereich, gab es so ein Konzeptalbum, gibt's ja gar nicht mehr. Heute ist so alle paar Monate irgendwie eine Single raushauen für Spotify und ja.
Habe ich mich gerade mit einem guten Freund drüber unterhalten, der Musiker ist und der tatsächlich das komplette Gegenteil ist von TikTokisierung, sondern der legt sehr, sehr viel Wert auf tiefe Texte, auf seine Stimme, und der hat auch gesagt, sein letztes Album ist komplett gefloppt und er weiß nicht, also er kann diesem Trend nicht hinterherrennen. Erstens, weil er das nicht ist, und zweitens, weil er das nicht will. Und er sagt auch, ich weiß nicht, wie das weitergeht im Musikbusiness. Da sind wir tatsächlich auf so einer Spur, die Gesellschaft ja auch verändert, ne? Also ich meine, wir haben auch drüber, während des Gesprächs auch drüber gesprochen, dass, wie du sagst, man guckt jetzt auch Filme, da guckt man jetzt, ich hätte jetzt nicht an eine Tanzszene gedacht, aber ich habe mich auch neulich erwischt dabei, wie ich einen Film angefangen habe und nach, was sind 2 Minuten, habe ich mein Handy in der Hand gehabt und habe dann, keine Ahnung, Instagram geöffnet und dann dachte ich, Alter, was? Jetzt guck doch den Film mal. Und das verlernt man. Man verlernt es sich.
Ja, ich kann das auch nicht mehr.
Ja, man verlernt es sich auf ein Ding zu konzentrieren. Und ich bin ganz, ganz happy, dass ich momentan einfach noch wenigstens das hinkriege in meinem kleinen Erbsenhirn, dass ich abends, wenn ich mich ins Bett lege, mein Kindle aufmache, was auch wieder Elektronik ist und kein Buch, aber immerhin ist das Handy nicht da und ich lese dann einfach eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde, bis die Augen zugehen und schaffe es da, mich zu konzentrieren auf eine Sache. Aber das ist wirklich, wirklich spannend.
Eine Frage an unsere Hörer. Wer hört uns in anderthalbfacher oder doppelter Geschwindigkeit?
Ja, genau. Auch so ein Ding.
Gibt bestimmt welche.
Ja. Ja, hey, hört uns, wie ihr wollt, so wie es für euch in Ordnung ist. Ich will nur wissen, wie meine Stimme dann klingt, wenn ich jetzt in doppelter Geschwindigkeit rede. I don't know. Tim, ich hatte noch eine zweite Frage, die ich mir kurz schnell wieder in den Kopf holen muss. Das war das Thema Ausstellung, beziehungsweise Galerie. Wie gehst du diesen Pricing-Prozess an? Du brauchst jetzt keine Hausnummern nennen, aber wir haben ja alle diese Überlegung, wenn uns jemand mal anfragt, ein Bild zu verkaufen, was nimmt man dafür? Wie ist es unter Wert? Wie ist es frech? Wie skalierst du das bei dir? So.
Naja, meine Schwierigkeit, die ich so sehe, dass ich ich denke, dass sowas sind Inhalte, die du im Studium lernst und ich habe nicht studiert oder durch Gespräche mit Fotografinnen und Fotografen, da habe ich jetzt in meinem Umfeld nicht so viele, die diesen Schritt in der Form auf diesem Level, also wo möglichst viele Variablen passen, die habe ich da nicht so nicht gesehen. Da musst du natürlich gucken, was sind da so für Produktionskosten drin. Also ich bin auch nicht der große BWLer und mir ist auch immer wichtig, das ist halt, ich lebe in so einem Spannungsfeld, dass ich eigentlich, so beschreibe ich mich mal, sehr antikapitalistisch bin und auch möglichst allen irgendwie eine Teilhabe geben möchte, aber trotzdem musst du da ja auch irgendwie gucken, mache ich das jetzt schon so lange, dass ich weiß, wenn du mal womit anfängst, dann steckst du da auch drin und kommst da nicht mehr raus. Also wenn du dir irgendwie sagst, so ich bin jetzt derjenige, der sich dieses Preisschild gibt, dann ist es schwierig, da irgendwann mal zu sagen, ach nee, ich bin jetzt das Fünffache wert. Und ich weiß aber auch für mich, das habe ich auch gelernt relativ früh, dass ich etwas, für das ich viel Geld ausgebe, viel mehr wert zu schätzen weiß, wie für das ich jetzt irgendwie, was ich geschenkt kriege oder wenig. Also es gibt ganz, ganz viele solcherlei Aspekte, die dann irgendwie mit reinkommen. So, dann kann ich natürlich sagen, was würde ich für mich bezahlen? Das ist, da kann ich nicht nachgehen, weil da komme ich ganz schlecht bei weg. Dann frage ich natürlich, ja, was, ich mache das ja nicht alleine, dann frage ich, was würdet ihr denn da sehen? Ja, und dann wurde irgendwie gewürfelt und dann kam dann Zahl X bei raus, in der Hoffnung, so, ne, ich möchte den Leuten ja auch dann irgendwie, die sollen ja auch davon was haben. Es ist ein hochpreisiger Druck, es ist ein gutes Papier, es ist so, dann gibt es halt ganz viele Faktoren, die ich dann denke, dass man dann auch irgendwie was hat. Und ich möchte bei allem, was ich habe und was ich mache und wo ich mit meinem Namen hinterstehe, nie das Gefühl haben, dass ich den Leuten irgendeine Scheiße präsentiere oder andrehe. So, das ist mir wichtig, ja. Und da so mit so einem letzten finanziellen Ergebnis bin ich da noch nicht bei, aber so in irgendeine Richtung. Und das ist tatsächlich für mich ganz, 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 ganz schwierig. Ich hasse sowas. Das ist das Allerschlimmste. Auch so irgendwann mal, wenn man sich so einen Stundensatz gibt oder so einen Tagessatz. Und dann kommt man ja irgendwann manchmal am Punkt, da gibt's dann sowas wie Buyout und Lizenzen und Multiplikation für Nutzungsfaktoren und all sowas. Und das ist, das hätte ich gerne im Studium mal alles gelernt.
kapitalistisch zu sein ausdrückt. Oder nicht das Mindset für
Kapitalismus. Ja, aber ich bin ja auch so irgendwann, wenn du an den Punkt kommst, so dass du da irgendwie dein Essen von bezahlen muss und so, dann musst du dann halt auch irgendwo das Geld heranholen. Ne? Also ich, wie gesagt, das ist halt auch dann ein Spannungsfeld und ich kenne einige Menschen, die große Künstler sind und die das nicht so gut hinkriegen, ne? Und die auch diese Probleme haben, aber nicht das Privileg haben wie ich, dass irgendwie immer ein bisschen Geld reinkommt und die stehen dann da und die sind halt einfach richtig, richtig gut, aber die haben auch Schwierigkeiten, sich selbst zu verkaufen und das sind sehr, sehr viele. Und ja, das ist tatsächlich schwierig. Und ich glaube, wenn man sowas kann und sowas mal gelernt hat, und das ist sehr, sehr wichtig, wie man da sich selbst irgendwie ein Preisschild gibt, weil es ist auch immer unangenehm, ne? Dann weiß noch am Anfang, ja, was im Freundeskreis, wenn du für Freunde irgendwie was machst, ja, was machst du denn hier und dann machen wir hier so und das ist für alle immer irgendwie, das ist so, alle so Geldsachen ist immer echt irgendwie unangenehm.
Wie hast du die Bildauswahl getroffen oder hat das die Galerie gemacht?
Nee, ich hab, ist auch, finde ich, nicht der erwachsenste Weg, aber ich habe mir mein Zirkel zusammengelegt aus 2-3 Menschen, die den gebe ich eine Vorauswahl und dann wird nochmal runtergedrosselt und dann da ich da ja auch irgendwie versuchen möchte, Menschen aus meiner Stadt, es sind alles Motive aus Bochum, eine Freude mitzumachen im besten Fall, wollte ich halt auch einen Querschnitt aus meinem Bekanntenkreis fragen und habe dann die Vorauswahl umgeschickt und so halt, also ganz viel Marktforschung betrieben sozusagen. Und ich habe nämlich auch für mich gelernt, so die Motive, es gibt Motive, das werdet ihr beide kennen, da hat man irgendwie eine persönliche Geschichte, weil man da irgendwie ganz viel Zeit reingesteckt hat und so der Moment war irgendwie ein ganz emotionaler oder was weiß ich. Wenn andere das nicht sehen, dann ist es halt für sich selbst schön und dann kann man sich das vielleicht selbst ins Wohnzimmer hängen. Aber das, was da so hinter steckt, dass ich da jetzt, ich habe das im Fußball, da weiß ich, gibt's ganz viele Sachen, da habe ich stellenweise stundenlang gewartet, bis diese eine Situation passiert. Aber die sehen ja andere Leute nicht. So, und dann macht's das Bild für mich zwar, das habe ich mir erkämpft und erarbeitet, aber ist für andere, an alle anderen scheißegal. Und deswegen finde ich es immer für mich persönlich immer ganz gut, wenn da andere so nochmal drüber gucken. Dann habe ich so ein paar Kriterien und dann so kommt die Auswahl zustande.
Ja, und du nennst das nicht erwachsen. Ich finde das eine sehr, sehr gute und kluge Herangehensweise, muss ich sagen.
Ja, ich glaube, erwachsen wäre es, wenn man das auch so ein bisschen selbstbestimmter noch hinkriegt. Aber es ist auf jeden Fall, habe ich mir da was bei gedacht, ja.
So, ich will das nicht nur länger aufhalten, aber kannst du ein paar Eckdaten nennen? Wann können wir das sehen? Wann kommt das?
Also wir wollten jetzt eigentlich im April starten, aber das mussten wir krankheitsbedingt in den Mai schieben und wir fangen jetzt am 8.5. an. Da gibt's so eine Art Vernissage und dann sind die auch in so einem Ladenlokal zu sehen und und dann schauen wir mal, was so passiert. Das ist tatsächlich für mich, ich habe da sehr, sehr großen Respekt vor, tatsächlich.
Jeder, der dir folgt auf Instagram, wird das ja mitkriegen.
Ja, das sollte ich auf jeden Fall bekannt geben, sonst wäre ich ziemlich dämlich.
Ja, und hier habt ihr es auch gehört und wir werden es natürlich auch über den What's the Story Account bei Instagram wts-pod, könnt ihr gerne mal reinschauen und folgen, natürlich auch dort promoten, selbstverständlich. Ich hatte noch eine andere Sache, Tim, die ich mir hier aufgeschrieben habe, denn du warst neulich mal nicht hinter der Kamera, sondern vor der Kamera.
Ja.
Was war denn da los?
Das haben die richtigen Models keine Zeit gehabt. Oder das Budget war alle. Ja, ich weiß auch nicht, wie man da auf mich kam, aber ich mein Herzensverein hat zusammen mit einem Sänger aus meiner Stadt, mit Herbert Grönemeyer, den ich auch sehr schätze, eine Kollektion zusammen rausgebracht. Und dort wurde ich dann von denjenigen beim VfL, die das betreut, gefragt, ob ich mir nicht vorstellen könnte, das anzuziehen. Und ich ich sag das jetzt so mal so, ich weiß nicht, ob ich das so halten würde, wenn es mal immer so ist, aber ich mache halt keine Werbung. So, das finde ich nicht so einer bin ich nicht, aber da halt alles zusammenkam, was mir aus ganz vielen Gründen wichtig ist und ich da hinter allem stehe und das natürlich auch eine Ehre ist, habe ich das über mich ergehen lassen, aber es war wirklich echt schwierig. Vor allen Dingen ist es natürlich auch, das habe ich aber auch schon mal so für mich gelernt, weil ich finde, wenn man generell in allen Lebenslagen, wenn man von anderen Menschen was erwartet, sollte man das einmal selbst auch mal gemacht haben. Und wenn man mit Menschen vor der Kamera arbeitet, die jetzt nicht als Modell arbeiten, die meisten Modelle, die wissen ja, wie sie sich zu geben haben. Aber es gibt ja oft, also ich fotografiere auch oft Menschen, die das nicht so wissen. Und dann sollte man zumindest ein Gefühl haben, wie das so wirkt, vor einer Kamera zu stehen, dass das was Besonderes ist, dass es unheimlich ist, dass es aber auch, dass man es aber auch schnell vergessen kann. Aber dann bei so einem Setting, das ist dann schon spannend, das mal so auf der anderen Seite gemacht zu haben. Aber ich glaube, das wird jetzt auch nicht nochmal passieren, so zeitnah.
Sag niemals nie, sag niemals nie. Du hast auf jeden Fall eine gute Figur gegeben.
Dankeschön.
Das hat mir sehr gut gefallen. Es ist vor allem, und das ist, glaube ich, das, was das Wichtigste an dieser Art der Fotografie und auch an diesem Setting wichtig ist, es war einfach authentisch. So, es passt zu dir.
Ja, das kann ich sagen. Und das ist eine Geschichte, die bleibt für Ewigkeiten. Also das eine Trikot, da war ich das Hauptmodell und bei dem anderen, das war Herbert Grönemeyer. Und mir haben nicht wenig Leute ein Bild von ihrem Warenkorb geschickt, wo ich und Herbert Grönemeyer bei denen im Warenkorb war. Und das ist ja schon eine lustige Geschichte.
Absoluter Hammer. Cool.
Sehr, sehr gut. Wie hast du dich denn, weil das ein total wichtiger Punkt ist, das sagen wir ja auch in den Workshops immer, wenn ihr Fotos von anderen Menschen macht, lasst euch auch selber mal fotografieren, das ist genau das, was du ja gesagt hast, ne? Wie wirkt das, wenn man dann in ein Objektiv schaut, wenn man nur mit so einem Auge angesprochen oder angesehen und wie war das für dich? Also hast du es geschafft, dich dann irgendwann auch wohlzufühlen?
Ja, ich muss jetzt so fair und ehrlich sein, dass ich jetzt mittlerweile da jetzt auch nicht so Schwierigkeiten habe. Also ich habe auch für mich so einen konditionierten Gesichtsausdruck, den ich dann habe, wo ich weiß, so das sieht schon nicht ganz schlimm aus, wenn ich so lächle und so gucke. So, das ist das, aber darum geht's ja nicht. Aber man verfällt ja erstmal in so, keine Ahnung, in so, also so ist es bei mir. Dann dachte ich, okay, das und das und das, so stelle ich mich jetzt hin, das sieht bestimmt gut aus und wahrscheinlich sah es total albern aus. Das weiß ich halt jetzt nicht. Aber die Bilder sollte ja authentisch in Aktion sein. Und dann obliegt es natürlich dem Fotografen, mich in solche Situationen zu setzen. Ne? Und haben wir dann mal was gemeinsam versucht und hat es auch irgendwie geklappt, aber es, ich glaube tatsächlich, und das habe ich dann gemerkt, ich habe oft Schwierigkeiten, wenn du jetzt zum Beispiel, also ich bin ja, wenn ich Fotos mache, ich habe ja kein Studio und ich mag das auch nicht, aber wenn ich rausgehe, ich kann nicht so viele Sachen gleichzeitig, so, und wenn ich jetzt damit beschäftigt bin, meine Kamera einzustellen, nach Licht zu gucken und da zu gucken und da zu gucken und da zu gucken, dann fällt meist irgendwas runter. Weil es einfach ganz viele Variablen sind. Und wenn du im Studio hast, dann hast du ja Licht zum Beispiel und die Kamera. Also du hast ja mehr Variablen, die fest und konstant sind. Und dann kannst du dich, glaube ich, mehr auf die Protagonistin und den Protagonisten konzentrieren. Und das ist so ein Punkt, weil ich ja auch eher so ein Mensch bin, der introvertiert ist und da eh immer so Schwierigkeiten hat. Aber das ist halt das A und O, dass du den Leuten ein gutes Gefühl gibst. Und damit steht und fällt halt alles. Und der Rest ist meist marginal, den kann man irgendwie, da gucken die Leute nicht drauf. Aber das ist so das Wichtigste, dass du das mit den Leuten irgendwie, dass du es schaffst, dass alle ein gutes Gefühl haben. Und das fand ich, hat der Fotograf geschafft. Und so bis jetzt hat noch keiner gesagt, du siehst ja aus wie ein Verkehrsunfall auf dem Bild. Also ist ja schon alles irgendwie, hat er das gut gemacht. Und das ist mir nochmal bewusst geworden, wie wichtig das ist, dass man halt irgendwie versucht, dass das eine schöne Zeit wird. Und dieses Ganze, so diese ganzen Selbstansprüche, ja, das Licht muss jetzt so und das muss jetzt so, das, mein Gott.
Darf man fragen, wer der Fotograf war?
Ja, darf man. Ich habe aber ganz schlechtes Namensgedächtnis. Ich weiß nicht, ob der Matthias Zingler oder sowas. Ich habe ihn bestimmt falsch ausgesprochen. Deswegen müsstest du das einmal mit einer KI-Stimme übersprechen oder einfach den richtigen Namen, den ich dir später raussuche, in die
Shownotes packen.
Shownotes packen.
Ja. Ja. Also wenn ihr jetzt das gehört habt und es hört sich so an, Matthias Zingler, dann war das eine schlechte KI. Ihr Lieben.
Ich glaube, die Fotografen sind verlinkt auf dem Post, glaube ich, bei.
Ja, das glaube ich.
Bei dir. Ich habe mir die Bilder gerade nochmal angeguckt. Also das war eine schöne Abwechslung, das im Feed zu sehen. Guck mal einer an.
Ja,
geile Bilder.
Apropos geile Bilder. Wollen wir mal über Fotos sprechen? Also über Fotos, die wir mit hier reingebracht haben in unsere kleine Sendung.
Ja, deswegen sind wir doch hier.
Das dachte ich ja nicht auch.
Okay, da Tim jetzt gerade eher Protagonist vor der Kamera war, würde ich starten mit Alex als Protagonist hinter der Kamera, der uns Fotos mitgebracht hat. Du hast ja gesagt, du hast zuletzt relativ wenig fotografiert, aber du warst in einer anderen Stadt und hast dort Fotos gemacht, und zwar Fotos von einem Konzert.
Richtig.
Also was wir sehen auf dem Foto ist, erst dachte ich, es gibt viele Leute, die hören den Podcast, die sind vielleicht in meinem Alter, die werden Nummer 5 lebt kennen. Erst, das ist ein Roboterfilm, ein Kinderfilm. Erst dachte ich, das ist irgendeine Szene aus Nummer 5 lebt. Wir sehen ein Konzertfoto, so viel ist direkt zu erkennen. Wir sehen unheimlich viele Kabel. Wir sehen einen Keyboardständer, auf dem nicht ein, nicht zwei, nicht drei, sondern ich glaube 4 Keyboards sind. Angedockt rechts ist noch ein MacBook oder Computer auf jeden Fall, ein Laptop. Wir sehen dahinter stehend einen Musiker. Ich klicke mal drauf, weil ich nicht weiß, wer es ist. Okay, Scott Hansen heißt er oder Hansen. Und der ist gerade im Flow, spielt mit seinen zwei Händen all seine 4 Keyboards sozusagen und haben einen unglaublich coolen Lichteffekt im Hintergrund. Wir sehen also hinter seinem Kopf, der im rechten oberen Bildausschnitt ist, sehen wir eine Bühnenlampe, die gerade so Lichtfäden nach unten ballert, und die sind genau in diese Richtung der Keyboards und in die Tasten der Keyboards, die man nicht sieht. Könnte auch so einen kleinen religiösen Touch haben, so, ne? Also sieht so aus wie so die Auferstehung von weiß ich nicht wem. Und ich mag die Farbgebung, die ist so ein bisschen pastellig. Wir haben viel gelblich, orange drin, wir haben aber auch so grau den Hintergrund, die Farben kommen ganz gut raus, wir haben ganz bisschen rot bei den Keyboards, ein paar grüne Kabel, aber eigentlich ist es sehr harmonisch farblich gesetzt, das Bild. Ja, ich finde es ein ganz cooles Bild. Es ist ein Teil einer, ich weiß gar nicht wie vieler Serie, eine tolle Reportage auch des Abends. Und Tim, habe ich irgendwas vergessen? Also es ist übrigens von schräg unten nach oben, also aus dem Graben wahrscheinlich fotografiert, die Perspektive, die das Leid eines Konzertfotografen, der nicht auf der Bühne steht, sondern der unten im Graben steht und die ersten 3 Songs ohne Blitz fotografieren darf. Tim?
Nee, du hast an alles gedacht. Ich finde tatsächlich, dass es farblich sehr, sehr stimmig alles ist und auch so eine Anmutung hat, dass man gar nicht weiß, war das jetzt gestern oder vor 10 Jahren oder sowas, finde ich, durch die Farbgebung. Und sieht tatsächlich aus nach einem Herrn, der vieles gleichzeitig machen kann. Also es ist ordentlich Technik auf dem Bild. Ein schönes Foto.
Ich frage mich, ob er auch noch, man sieht so einen Gurt ob er nicht auch noch eine Gitarre zufällig
Ja.
Hat er auch noch.
Hat er auch.
Na klar. Und mit den Füßen, die man nicht sieht, spielt er wahrscheinlich gerade Double Bass Drum.
Vielen, vielen Dank. Ja. Leider sieht man ja in der Serie durch meinen Standort, war ich natürlich ein bisschen eingeschränkt. Ich hätte gern noch die anderen Bandmitglieder besser fotografieren können. Hab's teilweise auch geschafft. Aber ich war halt vorne rechts oder vorne links von ihm aus gesehen. Ich war relativ früh am Konzertort, um mir das halt auch ein bisschen anzugucken, weil ich da schon irgendwie vorhatte, ein paar Fotos zu schießen. Und das war eigentlich, dachte ich, ich habe die Keyboards gesehen, ich weiß, dass er dann da stehen wird, Scott. Und ja, ich wollte nicht genau in der Mitte stehen und die Balkone waren leider abgeriegelt oben drüber. Ich nehme an, um das halt einfach ein bisschen heimlicher zu lassen, weil da nicht so viele Leute waren auf dem Konzert. Also es war sehr gemütlich. Und dann habe ich mich dann halt einfach rechts dahingestellt und das geknipst. Ich wollte erst eine Kamera gar nicht mitnehmen, habe gedacht, ah, ich habe eh keinen Bock zu fotografieren. So wie du, Tim, auch, ah, komm. Und dann war ich im Endeffekt doch froh, dass ich sie mitgenommen habe, weil Handy versus vernünftige Kamera, ist einfach unschlagbar. Also auch auf jeden Fall, wenn es dann nachher in den Edit geht und auch die ganze, die Bildqualität. Die Handys sind schon gut, aber die kommen immer noch nicht an eine gute Linse ran.
Das hatte ich auch mal beim Konzert, wo ich die Kamera nicht mitnehmen wollte und dann habe ich sie doch mitgenommen und hätte ich sie nicht mitgenommen, das war bei Liam Gallagher, da haben wir uns glaube ich auch gesehen, mein lieber David, und da wollte ich sie eigentlich nicht mitnehmen und da habe ich mir kurz vorher meine Fotomöglichkeit erjammert und erbettelt bekommen übers Management und sonst hätte ich da keine Fotos gemacht. Und hätte ich die Kamera nicht mitgehabt, ich hätte, glaube ich, mindestens doppelt so laut geheult, wie als es die Konzertticketverlosung von Oasis war und ich natürlich nichts gekriegt habe. Naja.
Ja, oh mein Gott.
Nochmal ganz kurz, das ist Tycho, das ist eine Band aus San Francisco. Die waren auf Europa-Tour und ich glaube, Oslo war das zweite Konzert. Und die sind einfach auch dafür bekannt, dass eine schöne Harmonie zwischen Musik, Licht und visuellem existiert. Das ist natürlich ein reiner Glücksshot mit dem Licht, auch bei den anderen. Das kann ich natürlich nicht vorhersehen, wie da, was da kommt, und habe die Kamera die ganze Zeit in der Hand gehabt, um einfach immer schnell reagieren zu können. Meistens auch mal die Hand ein bisschen höher gehalten, um auch mal die Position zu wechseln und nachher am Ende nochmal ein bisschen rumgelaufen. Aber im Endeffekt wollte ich das Konzert auch genießen. Wie gesagt, ich habe viel gearbeitet, habe mich darauf gefreut und ja, es war einfach ein schöner Abend, sehr inspirierend, weil er auch ein, nicht nur ein guter Musiker ist, sondern auch ein sehr guter Fotograf, wenn er mal fotografiert, also ist auch im Visuellen sehr gut beheimatet und hatte früher auch mal einen Blog, eben darüber gebloggt, über Foto, Musik und solche Geschichten. Also da schließt sich da so ein bisschen der Kreis mit allem.
Ja. Ja, bei dieser Lichtsequenz oder Lichtshow, möchte ich es jetzt mal sagen, muss man schon auch einfach sehr gut beobachten. Ne? Tim kennt das ja auch aus der Konzertfotografie, wobei Tim natürlich auch viel dokumentarische Konzertfotografie macht, aber wenn du eben dieser berichterstattende Konzertfotograf bist, was ich gerade gesagt habe, drei Lieder im Graben ohne Blitz, so, dann musst du natürlich schauen, wo stehst du, wo stehen die Protagonisten und gibt es sich wiederholende Frequenzen in dem Lichtsetting zum Beispiel, ne? Und da kann man dann schon auch drauf schielen und gucken, dass man da so ein abgepassten Moment eventuell nochmal wiederholen kann, einfach weil sich das Setting und die Szenerie wiederholt. Das ist auch das, was, ich wurde da neulich mal nachgefragt, wie man sich am besten bei einem Konzert verhält und wie man sich darauf vorbereitet. Am Ende ist es genauso wie alles andere. Man muss einfach beobachten und sich Szenen setzen, sich Frames überlegen und dann hoffentlich happy sein, dass das alles funktioniert in den ersten drei Songs. Ist natürlich immer auch blöd, wenn ich habe Materia zum Beispiel auf dem Zeltfestival Ruhr fotografiert und die ersten drei Songs gehen schon sehr nach vorne in der Setlist, aber so richtig die Luzi geht dann irgendwie ab Song 8, 9, 10 irgendwie ab. Und das sind dann die Momente, keine Ahnung, wenn dann sich Künstler das Hemd ausziehen und dann da irgendwie die letzten vier Songs oben ohne performen und so. Davon gibt's dann eben nicht diese Shots, die du nur in den ersten drei Songs machen kannst. So, ja. Tim, was ist dein Profi-Tipp?
Ich überlege gerade, ob ich das schon mal hatte, dass ich die ersten vier oder dann die, ich glaube, ich habe bei irgendeinem Musiker auch mal den Mittelpart fotografiert, aber das weiß ich nicht mehr. Ich habe das am Anfang sehr viel gemacht, so dieses Redaktionelle. Aber ich finde, man sollte ganz anders anfangen und auf keinen Fall irgendwie blitzen und die Kamera hochhalten, weil ich versuche immer, also das war mir wichtig, so dass man das so macht, dass man auch irgendwie versucht, die Leute da nicht zu stören, weil die Leute zahlen echt viel Geld für die Karten, gerade so ganz vorne. Und wenn du die ganze Zeit da so starr da rumstehst und dann deinen Apparat da hochhältst und, also, das ist schon schnell nervig. Finde ich tatsächlich auch mittlerweile, stört mich das sehr, immer mehr Menschen auf der Bühne, der eine filmt und so, und dann gibt's halt immer welche, die wechseln halt die Kleidung nicht, dass die halt total prominent auffallen und dann halt auch nicht irgendwie im Fluss sind, sondern auch irgendwie, ja, je jünger die Künstler, umso wichtiger ist es, dass es halt fürs Internet gut aussieht und nicht für die Leute vor Ort. Das finde ich ein bisschen respektlos den Menschen gegenüber, die da viel Geld für zahlen. Aber da kann es sein, dass das vielleicht anders gesehen wird mittlerweile. Ja, keine Ahnung. Ich erstmal, man sollte Spaß haben und sich ausprobieren, und es ist ja auch immer die Frage, was möchte man? Ich mag zum Beispiel diese Close-Ups nicht. Ich versuche immer, also es ist ja oft in der Fotografie von der Berichterstattung, dass wichtig ist, so dass man eine richtige Emotion einfängt, richtig die Mimik. Ich versuche das immer so zu machen, dass man vielleicht auch so eine Interaktion mit dem Publikum oder irgendwie, dass man ein bisschen mehr so über den Arm, wo ist das, und dass man ein bisschen weitwinkliger. Ja, das ist dann alles nicht so einfach, so einen richtigen Tipp kann ich dir nicht geben, außer irgendwie machen und Spaß haben.
Du hattest Spaß bei Joris, ne? Wir hatten mit
Mischa
in Folge 105, die könnt ihr euch auch gerne nochmal anhören, haben wir auch über Joris gesprochen. Den hast du in der Live Music Hall fotografiert. Da gibt's ja auch eine Verbindung zwischen ihm und dir. Schöne Fotos. Sehr nah dran, sehr backstage-ig.
Ja, ich kenne tatsächlich, für mich war das ein sehr besonderer Tag, weil ich festgestellt habe, ich den fast jetzt 10 Jahre schon kenne und mit ihm schon sehr, sehr viel erlebt habe. Und ich da sehr, sehr nostalgisch wurde, weil man ja auch merkt, wie alle sich weiterentwickeln und wie man sich selbst weiterentwickelt hat. Und ich weiß dann, also ich glaube, dass das Gedächtnis viel über olfaktorische und auditive Reize dann, dass man dann irgendwie, ah, guck mal, jetzt ist dieser Ton und dann kommt diese Passage im Kopf. Und ja, das war dann ganz spannend, was mir da so alles durch den Kopf geht. Und dann musste ich halt mit meiner Nostalgie und mit meinem Arbeiten so ein bisschen gut haushalten. Und was halt wirklich schwierig ist, und da habe ich 3 Kreuze gemacht, dass ja das Video wichtiger ist als das Foto. Und jetzt ist ja wichtig, dass du dann halt mehr filmst als Fotos machst heutzutage. Und das ist überhaupt nicht meins. Also ich würde immer lieber das Foto machen. Und die Leute, die das hauptsächlich jetzt gerade machen, Konzertfotografie, so in dem Bereich, habe ich beobachtet, da ist es jetzt wichtig, dass du filmst die ganze Zeit und schnell und Content und dann auch irgendwie ab und zu noch Fotos dabei und schlafen auch nicht mehr und so. Das ist, also es gibt bestimmt welche, die alles gut können, aber so in meiner Vorstellung muss ja irgendwas leiden. Wenn du alles machst, so wie wenn du italienisch essen gehst beim Inder, der auch noch gebratenen Reis hat und sowas, das kann nicht alles richtig gut sein. Und das habe ich gemerkt, so dass ich froh bin, dass ich das zu einer Zeit gemacht habe, wo halt das Foto noch wichtig war und wo es noch nicht so schnell, so jetzt musst du aber schnell bei Instagram, und das fand ich schön. Aber das macht halt immer Spaß, das ist was total Tolles. Ich finde es absolut großartig zu sehen, wie viel Freude eine Musikerin oder Musiker eine Band verbreiten kann und diese Stimmung. Ich liebe zum Beispiel Open-Air-Konzerte, wenn so langsam, wenn man dabei ist, das Licht wird gerade dunkel und diese Stimmung ist einfach geil. Das ist wirklich toll. Aber auch da ist dann halt auch immer spannend, dann, wenn man jetzt mehrere Konzerte begleitet, dann auch immer irgendwie den Zauber im Alten, was Neues zu entdecken. Das merke ich immer beim Fußball. Also ich fotografiere eigentlich jede Woche das Gleiche. Aber trotzdem habe ich den Anspruch, immer irgendwie was Neues reinzubringen, was wirklich echt mühselig ist. Ich habe jetzt zum Beispiel letztens mit einem Kollegen darüber gesprochen, und das ist ja, höre ich ja immer wieder, auch von vielen in Ratschlag, ja, du musst auch irgendwie woanders hingehen und geh mal nach dahin, und die ganzen coolen Leute sind alle irgendwie da und du musst raus und Bochum ist ja so trist und hier gibt's auch nichts zu entdecken. Aber ich finde es irgendwie reizvoller, im Alten was Neues zu entdecken, und das ist dann halt auch bei der Konzertfotografie auch spannend, jetzt irgendwie was zu machen, was irgendwie noch nicht so, was ich noch nicht so 100-mal gemacht habe. Und das ist dann schön, wenn man das nach Jahren wieder mal neu macht, dann merkt man, dass man sich selbst weiterentwickelt hat und vielleicht manche Sachen, wobei, wenn ich jetzt drüber gucken würde, würde ich wahrscheinlich feststellen, dass die Bilder auch genauso aussehen wie die ich vor 10 Jahren gemacht habe. Oder auch nicht, man weiß es nicht.
Ja, das wäre mal spannend. Das legen wir mal nebeneinander vielleicht.
Ja. Aber es, ich möchte einmal kurz sagen, Joris ist der tollste Mensch der Welt. Der ist absolut großartig. Ich liebe ihn sehr.
Ja, die Lorbeeren hat er auch schon von Mischa kassiert. Insofern, wenn zwei Leute das so sagen, dann wird da was dran sein. Und ich glaube, das ist auch so, denn er kommt tatsächlich auch so rüber. Insofern, Grüße gehen raus, Joris, falls du das hörst. So ist es. Wollen wir über eine weitere Serie sprechen oder über ein weiteres Foto?
Ja, unbedingt.
Let's go.
Dann würde ich vorschlagen, sprechen wir doch über das Foto, was Tim noch reingeschickt hat. Möchtest du das einmal beschreiben, Alex? Und
ja,
ich bin sehr gespannt, ob du dieselbe Assoziation hast wie ich.
Wir nehmen das von der Straße, richtig?
Mhm.
Okay. Ja, wir wechseln den Kontinent. Jetzt hat sie sich ja vorhin schon kurz angedeutet, Tim war auf dem afrikanischen Kontinent. Ich nehme an, das wird in Ghana sein. Ich glaube nicht, dass du irgendwo anders nochmal zwischengelandet bist. Ein farbliches Foto im Hochformat. Wir sehen eine Straßenszene. Und zwar zwei relativ gut gekleidete Herren, glaube ich, gehen von rechts nach links durchs Bild. Im schnellen Schrittes, würde ich mal vermuten. Zumindest sieht so aus. Ich weiß nicht, ob das ein Smoking ist, was sie sogar anhaben. Und im Hintergrund sehen wir eine rote Mauer, vor dem auch zwei Personen, die eine sitzt und lehnt sich an die Mauer und die andere liegt eher auf einer Decke. Und weiter im Hintergrund sehen wir dann Häuser und ein paar Bäume. Also eine typische Straßenszene. Es ist ein kontrastreiches Bild, weil es doch offensichtlich die Bevölkerung dieser Stadt oder dieses Ortes zeigt, die, denke ich mal, verschiedenen Background haben. Die einen, denen geht's wohl etwas besser, zumindest äußerlich, was die Kleidung angeht. Und die anderen sitzen dort auf der Straße. Das würde ich jetzt vermuten. Wahrscheinlich ist es wieder liege ich komplett daneben. Es ist ein sonniger Tag, man sieht einen Schattenwurf der Laterne oder einer dieser Säule dort. Das scheint etwas größer, könnte auch irgendwie ein Billboard sein, was nicht im Bild ist. Und die liegen dort im Schatten. Es kann auch sein, dass sie sich dort einfach nur ausruhen vor der Hitze und eine Pause machen und die beiden Herren zu einem Event gehen, zu dem sie verspätet sind. Wieder ein typisches Tim-Bild, sehr symmetrisch aufgebaut mit den Linien, senkrecht und waagerecht. Ganz tolle Farbgebung, wie immer in seinen Edits. Und mich wird die Geschichte hinter diesem Bild interessieren. Aber erstmal David.
Ja, du hast es schon super, super beschrieben. Meine erste Assoziation, als ich das Bild gesehen habe, war Pulp Fiction. Ich musste sofort an Pulp Fiction denken, weil die beiden Dudes, die daherlaufen, so ein bisschen so wie John Travolta und
Samuel L. Jackson,
genau, richtig. So ein bisschen so aussehen. Und das war meine erste Assoziation, aber das ist natürlich nur der sehr oberflächliche Blick auf das, was das Bild ansonsten noch zu vermitteln hat. Ich weiß gar nicht, ob du den Hashtag Power to Our Mothers gesagt hast. Das finde ich in diesem Foto ein Gänsehautelement, weil die Mutter oder die Frau, die davor sitzt, vielleicht die Mutter ist von dem Kind, was da unten auf dem Boden sitzt, neben der anderen Frau, die da unten liegt. Und das Wort trifft es ganz gut, beiläufig. So, ne? Die beiden laufen da so beiläufig vorbei und dann hast du da aber eine Szene parallel zu den beiden sehr gut gekleideten Herren. Bei den einem frage ich mich, was er da in der Hand hat. Das sieht auch aus wie so eine, also es ist ein Buch, aber was ist das? Wie so eine Goldverzierung vom Buch. Ich könnte auch aussehen wie so ein goldener Flügel, ich weiß es nicht. Aber die sind wahrscheinlich gerade auch auf dem Weg zu einem Gottesdienst oder sowas, rein interpretiert jetzt. Und dann hast du eben diese Situation der Familie oder der Leute, die da unten sitzen, so. Und das ist so ein Gänsehautmoment, weil es so beiläufig ist, so wahrscheinlich normal. Ich meine, wenn wir durch die Fußgängerzonen von Köln und Bochum, ich weiß nicht, wie es in Trondheim ist, gehen und da Obdachlose sitzen, dann versuche ich mir jedes Mal zu vergegenwärtigen, und es auch nicht so zu machen, da beiläufig vorbeizugehen, sondern auch das einmal zu registrieren, um, ich bin ganz ehrlich, ich bleib nicht überall stehen und suche das Gespräch, ich gebe auch nicht immer Kohle, so, aber es wenigstens zu wahrzunehmen, zu reflektieren und einzuordnen, das halte ich schon für wichtig. Ich bin sehr gespannt, Tim, ob du Background auch noch zu diesem tollen Foto hast.
Ja, vielen, vielen Dank erstmal für eure Einordnung. Ich finde dieses Bild schön und das würde wahrscheinlich im Großen noch anders rüberkommen, weil es für mich ganz viel Subtext hat. Also zum einen ist es, also ich habe Ghana als unfassbar lebensfrohes Land wahrgenommen, dass die Menschen, obwohl die Umstände oft sehr nach meinem Empfinden prekär waren, waren die alle sehr, sehr lebensbejahend. Aber in diesem Land ist halt eine unfassbare, krasse Kluft zwischen Arm und Reich. Ich habe keine Mitte wahrgenommen und das zeigt dieses Bild. Und ich habe ein sehr, sehr starkes patriarchales System dort wahrgenommen und das zeigt dieses Bild auch. Und wenn man es in groß sehen würde, würde man sehen, dass man das Gesicht der Frau auch kaum erkennt. Die Frau sitzt da mit ihren zwei Kindern und sie ist überhaupt nicht zu erkennen. Die Männer aber ganz stark, was auch nochmal auf dieser Metaebene, finde ich, halt auch nochmal viel Ausdruck bringt, wenn man das so guckt. Und deswegen finde ich, so dieses Lebensbejahende wird da jetzt nicht so sichtlich, aber ich finde dieses System, so wie ich es da wahrgenommen habe und aufgefasst habe, spiegelt dieses Bild ganz, ganz gut wider. Die beiden Herren, das sind zwei Anwälte, die aus einem Gerichtsgebäude kamen nebenan. Also ich nehme mal an, dass es Anwälte waren, weil nebenan kam, war das Gerichtsgebäude. Ja, man sieht da ja auch, so, ich fand es halt spannend, dass die Anwälte sich dann halt auch dementsprechend halt auch schon so eine Art Uniform anhaben, wie es man vielleicht auch, glaube ich, aus Großbritannien kennt. Ich glaube, Ghana ist wahrscheinlich auch eine britische Kolonie gewesen, aber da sage ich jetzt wahrscheinlich was Falsches. Naja, das ist das. Also ich finde so dieses gesellschaftliche System, das wird da sehr, sehr deutlich. Und es ist halt so, die Straße, man ist da sehr, sehr viel im Stau in Accra die ganze Zeit und man sieht halt, ja, die Leute verkaufen dir was am Fenster, aber versuchen halt auch, irgendwie Gelder zu kriegen. Und da war eine Situation, die werde ich nie vergessen, weil man da halt, gerade wenn man Fotograf ist oder Fotografin, kann man viel beobachten. Und da habe ich ein Kind beobachtet, die so eine Art Bauchladen hatte und den vorbereitet hatte und sie war da total stolz drauf. Irgendwie, das war für sie, sie hatte einen Job und sie war richtig stolz auf ihren Bauchladen. Und ich habe die beobachtet, wie sie da ihre Produkte zurechtgebaut hat und die war, weiß ich nicht, könnte deine Tochter sein, David, oder deine Tochter Alex, 5, 6, 7 und war wirklich richtig, richtig stolz und dann ist ihr was hingefallen und dann kam die Mama und hat die dann vor meinen Augen verprügelt, weil die auf ihre Sachen nicht aufgepasst hat. Und da war so viel drin in dieser Szene, auch dieser Druck, den alle da irgendwie wahrscheinlich spüren müssen, aber auch, dass dieses Kind halt wahrscheinlich nie eine Chance hatte oder haben wird. Und das ist so, jetzt bin ich zwar von dem Bild weggekommen, aber das ist schon, ja, wenn man einfach mal mit offenen Augen mal durch die Welt läuft, das kann man vieles, vieles wahrnehmen.
Ich finde, du bist ja gar nicht so weit weg von dem Bild gekommen, weil es ist ja das, was dich auch erinnert an deine Reise und an das, was du erlebt hast und gesehen hast. Also das eine führt ja zum anderen, sowohl bildlich als auch in deinen Gedanken und in deinen Erinnerungen. Ich finde es ganz, ganz cool, weil wir ja auch vor Monden schon über die Reise gesprochen haben, dass du diese Reise gemacht hast und die Sachen erleben durftest und ja, da auch einfach für dich Dinge miterfahren durftest, die vielleicht einfach auch sowohl super schön als auch super wichtig und auch super traurig waren. Du hast eine Ausstellung jetzt gerade, ihr hattet eine kleine Ausstellung dazu auch, zu dem Projekt von Gerald Asamoah.
Genau, da war ein Filmer dabei, der hatte ja über diese Reise und über Gerald Asamoah einen kleinen Film gedreht. Der wurde an dem Abend, der stand dann halt im Fokus und er wurde präsentiert. Und da gab's halt mit Bildern von Fabian, den ja auch alle hier kennen, und mir eine kleine Begleitausstellung, und ich durfte da auf dem Podium als Vertreter der Medienzunft von uns dreien sozusagen ein bisschen was erzählen. Ja, und das war nett, hat Spaß gemacht.
Schön. Ich konnte leider nicht dabei sein, wäre gerne dabei gewesen.
Ich habe noch eine Frage zu einem anderen Bild, weil mich das auch so gecatcht hat. Ich weiß, es lenkt ein bisschen ab, aber dieses Foto mit diesen Akten, was ist das?
Ja, das hängt jetzt tatsächlich bei meiner Freundin, die ist in der Verwaltung tätig, hängt es im Büro, weil ich liebe dieses Bild so sehr, weil es a, farblich unfassbar geil ist.
Das ist
und das ist halt das Archiv von dem Krankenhaus, in dem ich war. Und als ich bin da einfach mal auf dem Gang von A nach B einmal durchgegangen, und da musste ich stehen bleiben, weil es einfach so einnehmend war, und dann habe ich gefragt, ob ich das fotografieren darf. Ja, und dann sieht man halt, wie da die Digitalisierung läuft.
Ja, das war aber auch mal eine Assoziation, dass das Krankenakten sind, weil ich habe, als ich studiert habe, in einer Uniklinik gearbeitet, in der Unfallmedizin, und das sah gar nicht so anders aus.
Ja, aber das war einfach so, das hat alles gepasst.
Gut.
Ich musste es mir auch nochmal gerade eben angucken. Sehr, sehr cool. Gut, ein letzter schneller Galopp durch eine Serie, die ich mitgebracht habe. Ich weiß nicht, Tim, magst du einmal dir ein Foto raussuchen? Ich würde das erste nehmen, aber wenn du einen anderen Favorit hast, feel free.
Also ich bin ehrlich, ich habe jetzt einmal nur schnell durchgehuscht, aber da ist mir das erste auch direkt stecken geblieben. Es ist auf dem Bild zu erkennen ein Fluss, ein Bach, auf dem ein Surfer gerade seine Leidenschaft auslebt des Surfens. Im Hintergrund stehen Surfer und Zuschauer und beobachten den Surfer. Und als besonderes Highlight ist im Vordergrund eine Frau, die an dem Herrn angelehnt den Surfer beobachtet. Es ist links noch so ein bisschen Sonnenschein zu erkennen. Also es ist ganz viel zu entdecken in dem Bild. Und es ist ein sehr, sehr schönes Bild. Und ja, ich finde, es macht viel, viel her. Sehr gut gelungen.
Danke.
Und es ist natürlich, man weiß sofort, wo es ist.
Ja.
Das ist eigentlich der Eisbach in München. Und ich liebe es sehr, wenn die Leute da irgendwie in die Bahn einsteigen, da durchfahren und mit der Bahn dann wieder da zurückfahren. Und du dann, wenn du das erste Mal da bist, dich fragst, warum sind da so viele Surfer in der Bahn? Und es ist ein ganz, ganz schöner Ort im Englischen Garten.
Es ist auch ein kontrastreiches Bild wieder, auch wenn in einem anderen Kontext. Aber im Hintergrund geht halt die Action ab. Die Leute, die ihrer Leidenschaft folgen, da auf dieser ständigen Welle zu reiten im Neoprenanzug. Und dann eben dieses Pärchen, das ganz geruhsam im Vordergrund sitzt. Und ich, meine erste Assoziation war, was sie wohl gerade denkt, so nach dem Motto, entweder, zum Glück muss ich da nicht drauf, oder ich würde das auch mal gerne machen.
Ja, es war sehr, sehr, sehr cool, muss ich sagen. Ich habe die zum ersten Mal gesehen. Ich war für zwei Foto-Workshops-Tage in München tatsächlich. Kamera Express und Vogtländer hatten mich gebucht, und deshalb war ich vor Ort und habe dann zwischen zwei Workshops in der Mittagspause gesagt, ich will jetzt unbedingt zu dieser Welle einmal, weil ich die einmal auch sehen wollte, und ich kannte schon so ein paar Bilder. Unser lieber Kollege Eddie Zimmer hatte da auch mal so seine Fotoidee mal ausgepackt, und dann habe ich mir so einen E-Scooter gepackt, meine Jacke, weil es ein richtig schöner sonniger Tag war, bei Kamera Express liegen lassen und dachte, komm, durch den Frühling zur Eisbachwelle. Das ohne Jacke zu machen war auf jeden Fall eine falsche Entscheidung, aber macht nichts. Ich war dann so nach 10 Minuten oder so war ich dann da und begegnete aber auch auf dem Weg dorthin Surfern auf Fahrrädern, die ihre Surfboards so rechts reingeklippt hatten. Es gibt also extra Fahrradhaltungen für Surfbretter. Vielleicht auch nur in München, weiß ich nicht, aber gibt es auf jeden Fall. Und dann habe ich mir das angeguckt, und es war genau so, wie ich es mir vorgestellt habe. Tatsächlich links und rechts von diesem Fluss säumten sich Touristen und Leute, die das sich angeschaut haben. Wenn man so ein bisschen durchswipt, sieht man auch auf dem zweiten Bild auch so diese Brücke, unter der die Welle entsteht. Es ist also so eine dauerhafte Welle, die aber natürlich ist und nicht mechanisch irgendwie hervorgerufen wird. Und da stehen dann auf dieser Brücke auch jeden Tag irgendwie verschiedenste Leute, die sich das angucken. Und das sind wirklich, ich weiß nicht wie viele, 20, 30 Surfer und Surferinnen da, die dann geduldig an der Seite warten, bis sie an der Reihe sind und dann für 30, 45 Sekunden diese Welle reiten und sich dann wieder zurückfallen lassen, wegtreiben lassen, raus aus dem Wasser gehen und sich wieder brav hinten anstellen. Und das war wirklich ein tolles Erlebnis für so ein halbes, dreiviertel Stündchen, das mal zu beobachten. Und ich bin von links nach rechts, von vorne nach hinten, von unten nach oben gegangen und habe mir ganz viele Perspektiven angeschaut. Und da gibt's ein Foto, was ich sehr, sehr gerne mag. Das ist relativ weit hinten. Das ist ein Schwarz-Weiß-Bild. Das habe ich so durch zwei Surfer fotografiert. Der eine macht gerade so ein bisschen diese Surfer-Bewegung mit seinem kleinen Finger und dem Daumen. Und man sieht dann in der Mitte auf der Welle einen anderen Surfer, der surft. Und die beiden gucken sich den Dude an. Und das mag ich auch ganz gerne, das Bild. Und ja, also wenn ihr in München seid, dann guckt euch diese Welle an. Das ist schon ein tolles Schauspiel.
Schöne Serie. Ja, ich finde das Bild auch ziemlich gut, was du gerade beschrieben hattest. Ja. Aber mal ganz kurz, weil ich war in den letzten Wochen ein bisschen eingebunden. Ich habe das auf bei deinem Instagram gesehen, dass du da bist. Mhm. Aber was war jetzt genau der Hintergrund? Workshop? Worum ging's da?
Ich mache ja häufiger immer so Fotowalks und Fotoworkshops für Vogtländer. Und Kamera Express hatte jetzt 2-3 Wochen lang so Fotofestival, haben sie das genannt, in mehreren großen Städten in Deutschland, wo sie Workshops oder Fotowalks angeboten haben. Und Vogtländer hatte mich dann nach München geschickt, um dort Street Photography Fotowalks anzubieten. Und an dem Freitag war es wirklich super schönes Wetter. Wir waren auf dem Viktualienmarkt und es waren tolle Teilnehmende, die auch total Spaß hatten, neue Dinge auszuprobieren. Ich war sehr überrascht, wie viele nicht wussten. Also ich glaube, 80% der Teilnehmenden wussten nicht, dass Vogtländer nur komplett manuell ist und waren deshalb natürlich doppelt herausgefordert, aber haben coole Fotos gemacht und am Samstag mussten wir da ein bisschen im Regen irgendwie gucken, wie wir es vernünftig hinkriegen. Aber auch das war schön und ja, das hat Spaß gemacht. Das hat mir auch Energie wiedergebracht und war ein toller Ausflug, wenn auch 6,5 Stunden in der Bahn. Und der Bochumer Hauptbahnhof ist momentan nicht anfahrbar, das heißt, ich musste starten in, wo bin ich denn hingefahren? Warte mal, jetzt muss ich mir gerade überlegen. Mit der S1 nach Dortmund bin ich gefahren und von dort aus dann nach München und den Rückweg bin ich dann über Essen gefahren und dann mit dem Bus zurück von Essen.
Ja.
Naja.
Ich bin mit von Oslo aus mit dem Bus zurückgefahren, weil es auch einen Schaden an den Schienen gab.
Oh wow.
Von daher, mir erzählst du nichts Neues. Das passiert manchmal hier auch. Also. Ja. Dauert dann entsprechend lange.
So ist es. Ihr Lieben, jetzt gucke ich auf die Uhr. Wir haben eine Stunde 20 ungefähr gequatscht. Lustigerweise habe ich das im Vorgespräch gesagt, ob wir jetzt eine Stunde oder eine Stunde 20 quatschen. Da schräg kein Hahn nach. Es war eine tolle Folge. Ich würde sie jetzt abbinden, es sei denn, ihr habt noch irgendwas ganz Besonderes auf dem Herzen, was ihr sagen wollen würdet. Habt ihr vielleicht noch eine Album-Tipp, Inspiration, Serientipp, was auch immer? Habt ihr nicht?
Nee. So spontan, ich habe kurz darüber nachgedacht. Ich hatte ein paar Sachen gesehen, aber die fallen mir jetzt so spontan nicht ein. Können wir vielleicht in die Shownotes packen.
Ist auch keine Verpflichtung. Ich kann eine Sache sagen, die ich durch Zufall gefunden habe, höre ich gerade in der ARD Audiothek. Und das ist ein Mystery-Hörspiel, heißt Forever Club. Und ist durch Zufall wurde es mir reingespült in der App. Und ich bin total gefesselt. Ich bin total gefesselt und möchte eigentlich die Fahrten nach Köln nicht anders nutzen, als diese Serie zu Ende zu hören. Und das werde ich auch morgen früh wieder machen. Also, checkt sie aus. Gut, ihr Lieben, es war total schön mit euch. Ihr da draußen, vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, ihr habt die Fotos ähnlich cool empfunden wie wir, fühlt das, was wir sagen. Wenn ihr Fotos habt, die wir mal besprechen sollen von euch, dann schickt sie uns gerne rein. Darüber freuen wir uns total. Und wenn ihr Bock habt, diese Podcast-Folge in eurem Instagram-Account zu teilen oder mit euren Freunden oder zu bewerten, dann freuen wir uns auch darüber. Auf jeden Fall schön, dass ihr da seid. Wir hören uns in wahrscheinlich so 3 Wochen wieder mit Episode 107. Erstmal schöne Ostern und schöne Osterferien für all die, die es haben. Und Tim und Alex, vielen, vielen Dank für eure Zeit und eure tollen Fotos.
Ganz herzlichen Dank.
Macht's gut. Auch. Geht raus, macht schöne Fotos. Bis dahin. Ciao.
Ciao.